Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen wieder zu Interception, dem Football Talk hier auf meinsportpodcast. Es war eine wirklich ereignisreiche Woche. Wir mussten überlegen, was für Themen wir auswählen, weil es gab so viele. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich nicht nur mich, Frederik Schick, sondern heute habe ich auch den Stefan Reichel wieder mit dabei. Hey Stefan.
Hallo.
Ja, und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt in das Getümmel und fangen an mit einer der... Wir lassen uns mal das Schönste zum Schluss und mal das Schlimmste zum Anfang mit einer der schlimmeren Szenen aus dieser Woche, nämlich die Verletzung von Dak Prescott. Der hat während des Spiels gegen die Eagles, hat sich den Knöchel nicht nur gebrochen, sondern auch gleich noch ausgerenkt. Und ich weiß nicht, also ich konnte es mir nur einmal anschauen, weil es sah echt ekelhaft aus. Das hat mich ein bisschen an Alex Smith damals erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Also es war auf jeden Fall eine wirklich eklige Verletzung. Es war auch eine, wo man wirklich nicht gerne hinschaut. Und ja, ich glaube, wir hoffen alle, dass Dak Prescott nächste Saison wieder voll durchstarten kann. Da ist auch jede Rivalität wahrscheinlich mal außen vor gelassen, weil er einfach wirklich heuer wirklich sehr stark gespielt hat und auch allgemein ja einer der jungen, talentierten Quarterbacks in der Liga ist und so eine Verletzung natürlich sehr, sehr traurig ist und natürlich auch die Schwere noch schlimmer ist. Er fällt ja auf jeden Fall die Saison noch aus. Es gibt auch schon die ersten Fragezeichen, ob er Anfang der nächsten Saison starten wird. Und ja, ich glaube, man kann ihm einfach dann eine gute Besserung wünschen und hoffen, dass das wirklich alles möglichst gut verheilt.
Ja, also während, man hat es ja, du hast es ja gesagt, das sah nicht schön aus. Man hat auch gesehen, wie trotz dessen, dass eine gewisse Rivalität da ist zwischen den Giants und den Cowboys, dass dort die Spieler Seite an Seite gekniet haben. Und natürlich sein alter, ehemaliger Headcoach, Jason Garrett, ist direkt zu ihm geeilt, war einer der ersten mit dabei und hat geschaut, wie es ihm geht. Garrett, der ja dafür bekannt war, sich wirklich um seine Spieler zu kümmern in seiner Zeit in Dallas. Und ja, heute Nacht wurde er dann operiert direkt und soll wohl heute aus dem Krankenhaus noch entlassen werden. Die Operation ist wohl den Umständen entsprechend gut gelaufen. Die größere Frage, die sich jetzt aber stellt, natürlich nachdem jetzt erstmal überall aus der Liga kamen ja Besserungswünsche, aber die größere Frage, die sich stellt, ist natürlich, Dak hat dieses Jahr den Franchise-Tag bekommen und hatte gehofft, natürlich die Art von Zahlen, die Art von Yards stemmen zu können, damit er am Ende der Saison einen richtig großen Vertrag kriegt, à la Pat Mahomes. Und mit der Verletzung ist das jetzt natürlich sehr fraglich. Wie siehst du das denn? Wird ihm Jerry Jones trotzdem seinen großen millionenschweren Vertrag geben? Oder wird es nochmal Franchise-Tag oder wird es die Free Agency, weil sie schauen, wie viele Leute für Dak bieten wollen?
Also ich würde mir wünschen, dass Dak Prescott bei den Cowboys bleiben wird. Er spielt ja, wie du schon gesagt hast, heuer unter dem Franchise-Tag, verdient um die 31 Millionen Dollar. Wenn er nächstes Jahr nochmal unter dem Franchise-Tag spielen sollte, werden es 37 Millionen Dollar. Ist natürlich ein Haufen Geld und ich glaube, dass wirklich ein langer Vertrag für beide Seiten das Richtige wäre. Zum einen natürlich für Dak, er kommt von einer schweren Verletzung zurück. Ist es zum einen auch ein Vertrauensbeweis in einer gewissen Weise, dass sie ihm einen langen, wahrscheinlich sehr schweren Vertrag geben. Aber andererseits haben auch die Cowboys Planungssicherheit und wissen, dass ihr junger Quarterback weiterhin für sie die Franchise anführen wird. Und ja, Jerry Jones ist bei sowas auch immer recht loyal oder sehr loyal sogar. Ich denke, dass er seinen Vertrag bekommen wird. Vielleicht nicht ganz so toll, wie er ihn vielleicht vor dieser Saison bekommen hat. Aber ich glaube, Dak ist dann auch wirklich sehr froh darüber, dass er seinen langen Vertrag bekommt. Und man kann natürlich auch da in gewisser Weise immer etwas bisschen was umstrukturieren von den Bonussen bezüglich des Cap Spaces.
Ja, selbst du hast es kurz gesagt, wie loyal Jerry Jones und generell die Familie ist zu den Spielern. Und kurz nach der Verletzung hat auch Stephen Jones, der mit im Front Office arbeitet, auch gesagt, sie haben direkt mit Doug gesprochen und natürlich sind ihre Gedanken und Gebete bei ihm. Aber er ist weiterhin das Gesicht dieses Franchises und wir wissen, dass er das Ganze, dass er diese Verletzung bewältigen wird. Und ja, von daher kann man natürlich irgendwo davon ausgehen, begründet, dass Dak Prescott weiterhin bei den Cowboys bleiben wird. Jetzt können wir natürlich nur mal kurz erwägen, wie sähe es denn aus, wenn dem nicht so wäre und man sich entscheidet, Dak auf dem bisschen mal in den Market zu floaten, um mal zu gucken, was da für Angebote kommen. Würde das Sinn machen aus deiner Sicht? Was denkst du? Gerade weil man eben noch nicht weiß, wie seine Form ist jetzt zur nächsten Saison, dann das ist keine Verletzung, die man eben so wegsteckt. Bei Quarterbacks sind ja Beine und Knöchel doch immer wichtiger, als man das so denken würde, als jetzt, es ist jetzt zwar keine Schulterverletzung, aber um sich zu setten, um zu scramblen, all das, Dak war ja jetzt auch nicht der immobilste Quarterback. Das ist schon wichtig. Also wie siehst du das?
Also ich sehe es so, ich denke, sollte wirklich in die Free Agency gehen, werden da wirklich einige Teams drauf bieten. Andererseits kann man natürlich sagen, ja, die nächste Quarterback-Class wird sicher nicht allzu schlecht sein. Also ich denke, die meisten von euch haben schon mal von Trevor Lawrence oder Justin Fields gehört oder einen Trey Lance. Also da sind wirklich gute Namen vorhanden. Aber andererseits hat man hier wirklich einen gestandenen Franchise-Quarterback, der tolle Leistungen gebracht hat, auch unter einer wirklich heuer katastrophalen O-Line sehr gut performt hat. Und so einen Spieler würden gleich viele Franchises mit Handkuss nehmen. Und deshalb, glaube ich, kann auch Dallas das Risiko gar nicht eingehen, dass man sagt, ja, wir lassen ihn gehen. Also.
Wir haben es ja auch gesehen, zum Beispiel, klar kann man die Situation jetzt nicht vergleichen, aber dass Teams eben in verletzte Quarterbacks investieren, von denen sie sicher sind, dass sie wieder fit sein werden. Wir haben es mit Tua gesehen. Warum sollte sowas auch nicht mit Dak möglich sein? Also deswegen gebe ich dir in dem Punkt natürlich recht, hast du recht, wenn du sagst, dass die Cowboys das vielleicht gar nicht erst ausprobieren wollen, weil es eben genug Interessenten gibt, die ihn wirklich gerne nehmen wollen.
Ja, und man hat einfach, finde ich, einen riesigen Need in der Defense, auf die wir sicher jetzt auch noch gleich beim Thema Andy Dalton zu sprechen kommen. Und ich denke, dass einfach der Fokus auch im nächsten Draft drauf sein wird, dass man sich in der Defense weiterhin verbessern muss. Und wenn du dann noch auf der Suche bist nach einem neuen Quarterback, dann wird es natürlich umso schwieriger. Und ich sag mal, wenn man drei wirklich sehr starke Quarterbacks mit Gallup, CeeDee Lamb und Amari Cooper hat, wohl der besten Running Backs in der ganzen Liga, und dann hat man auch noch die Möglichkeit, einen sehr soliden Quarterback zu haben, indem man ihm einfach einen langen Vertrag gibt, dann wäre es meiner Meinung nach falsch, ihn gehen zu lassen.
Ja, also du hast schon angesprochen, die Wide Receiver, Running Back, Quarterback-Kombination. Die Offense ist einfach super, aber O-Line und Defense natürlich.
Ja, die O-Line hat heuer wirklich große Verletzungsprobleme. Jetzt starten auf Left und Right Tackle, glaube ich, in beiden Fällen undrafted Spieler, der eine ist ein undrafted Rookie, der andere ist letztes Jahr undrafted gewesen, soweit ich weiß. Der andere Rookie, Tyler Bieste, spielt auf Center, also die haben eine komplett neue O-Line aufgrund von Verletzungsproblemen, was natürlich die Situation nicht leichter macht, aber ich denke, dass sich auch die O-Line stabilisieren könnte nächstes Jahr. Und somit sehe ich eigentlich auch dem Ganzen entspannt entgegen, dass nächstes Jahr die Offense der Cowboys auch wieder gut sein wird.
Ja, danke. Wo du gerade von O-Line redest, was ist der Job der O-Line, einen Quarterback zu beschützen? Und um welchen Quarterback geht es denn jetzt natürlich? Andy Dalton, und da haben wir eine Frage bekommen von Tobias Hofland, ob Andy Dalton ob Andy Dalton die Cowboys noch in die Playoffs führen kann. Ja, ich sag mal ganz kurz meine Meinung vorweg. Also es definitiv sehe ich das so, dass die Cowboys wohl kaum einen besseren Backup als Dalton hätten haben können. Das klingt jetzt komisch, weil Dalton natürlich nicht der Star-Quarterback ist, aber wen möchtest du in der Situation? Du hast schon 5 Spiele hinter dir, die Saison läuft so mittelmäßig, du brauchst jetzt jemanden, der mit dem System vertraut ist und der weiß, was er macht. Wenn du jetzt noch einen jungen Quarterback einarbeiten musst, dann ist das eigentlich, dann kannst du die Saison komplett abschreiben. Deswegen erfahrener Backup wie Dalton, der jetzt spielt, ist genau das, was man als Coach in der Situation möchte. Jemand, der sein, er muss nicht super flashy spielen, aber er muss wissen, was er macht, er muss sicher spielen und er muss das System einigermaßen kennen. Und genau so jemanden haben wir in Dalton. Ich persönlich denke nicht, dass er sie in die Playoffs führen kann, weil die Cowboys, klar, die NFC East ist, ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber die Cowboys, die ohnehin so mehr mittelmäßig gespielt haben aufgrund eben der O-Line und der Defense, jetzt noch mit einem Downgrade als Quarterback, also Andy Dalton ist zwar kein schlechter Quarterback, aber bei weitem kein Dak Prescott. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, aber vielleicht, Stefan, hast du da eine andere Meinung?
Eigentlich nicht. Also ich habe mir aufgeschrieben in meinen Notizen, ist er gut genug, um wirklich die schlechte Defense zu kaschieren? Und da habe ich geschrieben, ganz klar nein. Man weiß, was man von ihm bekommt. Man bekommt wirklich wohl einen der Top Backup-Quarterbacks, die Liga zu bieten hat. Aber er ist jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie das große Risiko zu gehen oder wirklich für flashy Plays bekannt. Er hat jetzt auch nicht, sage ich mal, die Scrambles, die ja Dak das ein oder andere Mal einbringt in den Gameplan. Und wenn man sich einfach anschaut, was Dak Prescott heuer leisten hat müssen, um die Defense sozusagen zu kaschieren, dann denke ich einfach nicht, dass es ein Andy Dalton schaffen wird. Und klar, du hast es auch schon angesprochen, die NFC East ist ja heuer wirklich grausam, also Not gegen Elend spielt da wohl oft, aber ich glaube, dass es doch dann die Eagles machen werden, einfach weil ich der Defense zu wenig vertraue.
Ja, bis zur Verletzung war, soweit ich weiß, Dak Prescott throwing yards leader, dass eigentlich on track wirklich eine Saison zu haben, die ihm einen der größten Verträge, der größten Quarterback-Verträge gesichert hätte, die es momentan gibt. Aber genug zu den Cowboys und Prescott. Wir machen weiter, nämlich mit, wo wir gerade bei Verletzungen waren, die Comeback-Story des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Ich spreche natürlich von niemand Geringerem als Washingtons Quarterback Alex Smith, der ran musste, nachdem Dwayne Haskins natürlich absolut nichts geliefert hat in den ersten Games und dann auch noch Kyle Allen verletzt war, musste er ran gestern gegen die Rams. Ein Team, was jetzt langsam wieder ihren Groove findet, so wie es aussieht. Und das war nicht ganz das rosa-rote Comeback, was sich natürlich jeder erhofft hätte, nicht ganz das Feel-Good-Comeback. Aber trotz dessen hat es gezeigt, Alex Smith kann wieder spielen. Und Stefan, du hast da natürlich ein paar mehr Infos dazu. Wie ist es denn abgelaufen? Und vielleicht gibst du noch den Leuten, die Alex Smith jetzt nicht kennen, weil sie vielleicht erst seit einem oder zwei Jahren Football schauen, ein paar Hintergrundinfos. Was ist denn passiert?
Ja, das kann ich gern machen. Also Alex Smith war der First Overall Pick 2005 von der University of Utah, hat dann einige Jahre bei den San Francisco 49ers gespielt, war danach bei den Kansas City Chiefs, war auch der Mentor von Patrick Mahomes und ist danach zu den Washington Redskins gegangen, hat dort einen großen Vertrag bekommen und hat sich 2018 in einem Spiel schwerst verletzt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau die Verletzung, jedenfalls ist es bei der Operation oder allgemein danach zu Komplikationen gekommen. Er hatte eine Blutvergiftung im Bein. Es war kurz davor, sie oder die Ärzte waren kurz davor, sein Bein zu amputieren, um ihm das Leben retten zu können. Hat wirklich eine, Leidensgeschichte dadurch lebt und ist jetzt nach über 2 Jahren oder knapp 2 Jahren zum ersten Mal wieder auf dem Footballfield gestanden und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, eigentlich für den Sport allgemein, aber natürlich auch für Alex Smith selbst, dass man nach so einer langen Zeit und nach so einer schweren Verletzung wieder auf dem Footballfield stehen kann. Er hat wirklich 17 Operationen, hab ich mir noch aufgeschrieben, durchgemacht, also wirklich eine Menge. Und dann durfte er gegen die Los Angeles Rams für Kyle Allen dann einspringen, nachdem der wirklich ein grobes Foul von Jalen Ramsey abbekommen hat. Und ja, ich glaube, es gibt bessere Gegner oder Gegner, gegen die man lieber spielt, wenn man sein erstes Game nach einer schweren Verletzung hat, weil Alex Smith einfach 6-6 abbekommen hat. Aaron Donald war auch schön auf seinem Rücken oben, also die haben wirklich keine Gnade gezeigt. Andererseits zeigt es auch, dass Alex Smith wirklich wieder fit ist. Und ja, wir, glaube ich, hoffen alle nur das Beste für ihn. Es war wirklich gestern eine Feel-Good-Story. Egal, ob er jetzt nicht abgeliefert hat oder nicht. Also seine Stats waren jetzt nicht berauschend. 9 von 17 Würfe hat er angebracht für 37 Yards. Aber allgemein war das wirklich toll, ihn wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Und ich glaube, man kann ihm wirklich nur das Beste wünschen und hoffen, dass er noch das eine oder andere Spiel erleben kann.
Ja. Also danke für diese Story. Wie gesagt, gegen die Rams hat er nur 9 von 17 angebracht, aber bei 6-6 muss man auch überlegen, ist das 6-6 heißt, dass es nicht nur die Schuld des Quarterbacks, sondern auch einfach ganz klar mitträgt die O-Line da große Verantwortung. Und ja, ist der anscheinend nicht gewachsen gewesen. Wir gehen gleich noch einmal weiter, sprechen jetzt noch mal ganz kurz über Dan Quinn, dann geht's in die Pause und dann schauen wir uns noch ein paar mehr Spiele an. Wenn wir jetzt über Dan Quinn reden, halten wir es natürlich recht kurz, weil was gibt es viel zu sagen? Der ehemalige Defensive Coordinator der Seattle Seahawks, der mit der Legion of Boom so berühmt geworden ist, ist natürlich bei den Falcons nicht ganz so erfolgreich geworden. Nach der letzten Saison hat man gesagt, weil die letzten 7 Spiele der Saison oder die letzte Hälfte der Saison, sagen wir mal, besser aussah, hat man noch gesagt, okay, wir halten noch fest. Es sah also aus, als ob jetzt die Wende geschafft ist und es in der nächsten Saison durchstarten ist, nachdem gerade 2019 gesagt wurde, die Falcons vor der Saison waren ein Super Bowl-Kandidat. Alles deutete darauf, dann war es natürlich, waren sie sehr langsam darin loszulegen, haben dann erst, wie ich gerade meinte, in der zweiten Hälfte der Saison durchgestartet und wenn man das so nennen kann. Und deswegen hat man noch an Dan Quinn festgehalten. Jetzt aber nach einem 0-5-Start der Falcons hat man sich entschieden, ihn und den GM gehen zu lassen. Und Stefan, war das abzusehen? Hätte man länger an ihm festhalten sollen? Hätte man ihn vielleicht schon früher rausschmeißen sollen? Was sind deine Gedanken dazu?
Ich wäre sehr froh gewesen, wenn er nach der letzten Saison schon gegangen wäre. Er hat es wirklich jetzt die letzten 2 Jahre sehr gut am Ende noch rausreißen können, nachdem man 1-7 und ich glaube 1-6 gestartet ist in die Saisons davor und dann am Ende wirklich gut gespielt hat. Aber er hat das Team gleich nicht mehr erreicht. Und deshalb war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Bei dem Glück, das die Falcons haben, habe ich heute noch ein bisschen Spaß getwittert, dass sie wohl jetzt noch auch einen Top-Pick verspielen werden, weil sie jetzt auch wieder gut spielen werden. Aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass man Dan Quinn und den GM Thomas Dimitroff beide entlassen hat. Und ich glaube, ein Neustart ist wirklich wichtig für die Falcons und somit kann man auch so ein bisschen eine Ära, die vielleicht nicht ganz positiv war, so ein bisschen dem Ende zu sehen und ich hoffe einfach, dass man in der Offseason einen geeigneten Kandidaten findet. Bis dahin übernimmt der vorherige Defensive Coordinator Raheem Morris den Head Coaching Job, war schon 3 Jahre Head Coach bei den Tampa Bay Buccaneers, übernimmt das jetzt auch wieder und ja, ich hoffe einfach, dass es einen Trend nach oben gibt, dann in den folgenden Saisons. Und bin froh, dass endlich die Entlassung gekommen ist.
Genau, das sehe ich tatsächlich auch ähnlich wie du. Also man hätte schon überlegen können, ihn nach der letzten Saison gehen zu lassen, weil häufig trügt, sage ich mal, so die Zweithälfte, wenn dann der Druck raus ist, oh, wir müssen eh nicht mehr die Playoffs schaffen. Manchmal ist das dann so, dass dann so ein Team einfach frei spielt, weißt du, wie ich meine. Und Naja, wir haben da zu dem Ganzen eine Frage noch von Tobias Hofland bekommen, die du auch schon halb beantwortet hast, ob ein Angriff nach oben möglich ist mit einem kompletten Rebuild und behält man dann Julio Jones und Matty Ice oder orientiert man sich komplett neu um? Was denkst du, Ryan ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste, um es mal vorsichtig zu formulieren. Siehst du, wenn man ein Rebuild in Angriff nimmt, seinen Namen noch auftauchen?
Ich sehe die Chance, dass es einen Rebuild gibt, sehr hoch mittlerweile. In der Früh konnte ich es mir noch nicht vorstellen. Es war wirklich vor ein paar Minuten erst die Pressekonferenz der Falcons vorbei. Und der Owner Arthur Blank hat gesagt, dass er keinen General Manager irgendwelche Beschenkungen geben will, wenn der General Manager sagt, es gehört ein Rebuild her und das heißt auch Spieler wie Matty Ice, also Matt Ryan oder Julio Jones, zu traden, zu entlassen, dann denke ich mal, kann das wirklich passieren. Also entlassen ist eher unwahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass beide sehr viel Dead Cap 2020 oder eben 2021 einnehmen würden. Aber Trade, glaube ich, ist doch möglich und man schielt dann wahrscheinlich auf einen Top-Quarterback. Und wäre ist sehr spannend zu sehen, wie es bei den Falcons weitergeht. Aber ich glaube, da sind wirklich alle Möglichkeiten offen.
Also, danke für die Einschätzung. Wir kommen gleich zu den 49ers Dolphins und zu den Raiders Chiefs. Und ganz zum Schluss nehmen wir uns nochmal den Nailbiter schlechthin vor, nämlich die Seahawks gegen die Vikings. Jetzt geht's erstmal kurz in die Pause. Bleibt dran, Interception der Football Talk auf meinen Sportpodcast.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass ihr da noch dabei seid. Hier ist weiterhin Interception, der Football Talk auf meinen Sport-Podcast. Frederik Schick und Stefan Reichel beleuchten heute die Spiele der Woche 5 und da gibt es zwei Upsets, auf die wir mal schauen wollen. Einmal die 49ers, die sich von den Dolphins überrollen haben lassen und natürlich dann die Raiders gegen die Chiefs. Gut, wir fangen mit den Dolphins 49ers an und das war ja wirklich ein Blowout, muss man schon fast sagen. 43-17 für Miami stand es dann zum Schluss und Fitzmagic mit 350 Yards und 3 Touchdowns. Auf der anderen Seite Jimmy Garoppolo, der von seiner Verletzung zurückkam, sah absolut verloren aus auf dem Feld, sage ich es jetzt mal vorsichtig, hat es geschafft, insgesamt 7 von 17 für 77 Yards anzubringen, kein Touchdown, 2 Interceptions, die auch beide ziemlich übel waren, also die nicht passieren sollten. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, die 49ers sind sehr banged up, also super viel Verletzung. Allerdings, die Dolphins sehen auch einfach wie ein Football-Team aus zurzeit, was gute Teams schlagen kann. Also wo zieht man jetzt die Linie, Stefan? Sind die Dolphins einfach so gut oder sind die 49ers einfach gerade so geschwächt und so schlecht?
Also ich glaube, die Dolphins sind nicht so gut. Also sie sind auf jeden Fall deutlich verbessert zu letzten Jahr. Also ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Aber auf der anderen Seite läuft bei den 49ers heuer wirklich extrem viel schief. Also du hast das schon angesprochen, die Injuries, die es einfach gibt. Wir haben gerade mal drüber geschaut in der Pause. Die ganze D-Line ist gefüllt auf der Injury Reserved List. Also ein Dee Ford, ein Solomon Thomas, ein Nick Bosa, die spielen alle nicht. Und was auch noch ein ganz großes Problem ist, ist natürlich die Quarterback-Situation. Jimmy Garoppolo war jetzt verletzt, hat gestern sein erstes Spiel gemacht nach der Verletzung. Ich würde sagen, beide Vertretungen von ihm, sowohl Nick Mullens wie auch CJ Beathard, waren jetzt beide nicht sonderlich überzeugend. Und was auch ein wahnsinniges Problem ist bei den 49ers, ist meiner Meinung nach die O-Line. Sie haben jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mehr wie 5 Sacks zugelassen. Das haben sie das letzte Mal zuvor 2014 gemacht, also eine Ewigkeit her. Und dann kommt einfach viel zusammen bei den 49ers. Also ich glaube, das Talent ist eigentlich vorhanden, aber aufgrund von Verletzungen und natürlich auch ja schlechten Leistungen in Teilen der Mannschaft war das dann wirklich gestern ugly im Endeffekt, weil ich glaube, keiner damit gerechnet hätte, dass die Dolphins so hoch gewinnen gegen die 49ers.
Ja, also du hast es schon gesagt, die 49ers sind sehr, sehr schwach besetzt. Und auch die O-Line hat ihren Teil nicht geleistet, den sie leisten müsste, um Quarterbacks zu beschützen, damit man Punkte machen kann, damit die Defense nicht diesen Druck hat, den sie dann schlussendlich hatte. Und sie wurden einfach nur überrannt. Und häufig ist es dann so, wenn das Momentum so gegen dich arbeitet, dann ist es auch schwierig, da einen Fuß in den Boden zu setzen und das Spiel umzudrehen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, bei 43 Punkten, einem wirklich komfortablen Vorsprung, hätte man da nicht mal Tour starten können? Oder wäre das zu riskant? Was ist deine Meinung dazu?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht genau, wie der verletzten Status von Tour ist, wie fit er schon ist. Aber andererseits, glaube ich, wäre es eine gute Möglichkeit gewesen, ihm erste On-Field-Erfahrung zu geben. Man hat nichts mehr zu verlieren gehabt. Man hatte einen wirklich komfortablen Vorsprung im Anfang des vierten Quarters. Die San Francisco 49ers Defense war auch ja wirklich harmlos. Und da hat man vielleicht eine gewisse Chance auch verpasst, dass man ihn nicht starten hat lassen. Ich denke aber, dass er heuer noch seine Situationen bekommen wird. Ich hoffe bloß nicht, dass sie ihn irgendwie in einem Tough Loss dann mal ins vierte Quarter reinschmeißen. Also da wäre wahrscheinlich das Spiel gestern schöner gewesen. Aber andererseits wollte man vielleicht auch einfach Ryan Fitzpatrick die Anerkennung geben für ein wirklich sehr starkes Spiel von ihm.
Ja, und die hat er definitiv verdient. Flores hat noch gesagt nach dem Spiel, dass wenn der Tour ein paar Handoffs hätte gegeben, das hätte vielleicht ein paar Leute glücklich gemacht, aber er sieht den wirklichen Sinn und den Nutzen darin nicht. Er ist eben ein Backup und er wird bereit sein, wenn seine Nummer aufgerufen wird, hat er so gesagt. Also Flores redet da anscheinend Tacheles und kümmert sich nicht um irgendwelche Feel-Good-Stories. Und so ein bisschen vielleicht wird das dann einfach ein ins kalte Wasser schmeißen, wenn er Tour braucht. Solange Fitzmagic aber noch natürlich delivered, kann Tour erstmal ganz entspannt die Bank wärmen. Ich würde noch mal kurz auf die Quarterback-Situation der 49ers eingehen. Garoppolo war ja verletzt, ist zurückgekommen dieses Spiel und sah immer noch sehr verletzt aus. Nick Mullens, der Backup, war auch verletzt, sodass man dann auf CJ Beathard umstellen musste, der die Hälfte seiner 18 Pässe nur angebracht hat, also 9 von 18 für 94 Yards, einen Touchdown, allerdings keine Interception. Was denkst du, Garoppolo sah wieder so aus, als ob man ihn jetzt noch aussetzen würde die nächste Woche, weil also für mich sah nichts daran an seinem Play breit aus. Er konnte sich nicht wirklich, es sah nicht so aus, als ob er sich vernünftig setten konnte. Viele seiner Würfe waren dadurch anscheinend auch off. Wenn man, das Turf-Monster hat ja zugeschlagen, will man Garoppolo jetzt nächste Woche, will man riskieren, dass dasselbe nochmal passiert oder spielt man das jetzt konservativ und gibt ihm erst in Woche 7 wieder einen Start?
Ja, ist eine gute Frage. Also das Benching von Garoppolo wurde ja so begründet, dass man Angst hatte, dass die Verletzung wieder aufkommt oder er würde sich sogar verschlechtern könnte. Und er hat wirklich nicht gut gespielt. Also beide Interceptions waren jetzt wirklich nicht sonderlich schlau. Die eine war in Double Coverage rein, war jetzt nicht der allerbeste Wurf. Und ja, ich denke, man könnte es auch mal probieren, einem CJ Beathard eine Chance zu geben. Hat meiner Meinung nach einfach zwei Gründe. Also ich glaube, die Playoffs haben sich die 49ers heuer wahrscheinlich schon abgeschminkt. Und zum anderen ist natürlich auch einfach mal schön zu sehen, nachdem Nick Mullens ja nicht wirklich gut gespielt hat, wie ein CJ Beathard ein ganzes Spiel gestalten könnte. Und da lasst uns überraschen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Garoppolo wieder starten würde, aber ich würde vielleicht sogar hoffen, dass Beathard den Start bekommt.
Ja, also es bleibt spannend für die 49ers, wobei ich mit spannend eher meine, man wartet mit angehaltenem Atem darauf, was passiert, ob die Saison noch gedreht wird. Aber wie du es schon richtig gesagt hast, die Playoffs sind wohl durch, gerade in einer Division wie der NFC West, die wohl die stärkste Division in der NFL ist. Kann man oder war? Wir wissen es nicht. Wir schauen mal. Wir machen aber in jedem Fall weiter mit den Raiders gegen die Chiefs. Und das war nämlich der andere Upset, den es gab am vergangenen Sonntag. Und wir gucken mal ganz kurz rein in die Stats. Insgesamt war es dann ein 40-32, also immer noch ein One-Score-Game. Wenn man so möchte, mit einer Two-Point-Conversion hätten die Chiefs es noch retten können in die Overtime. Allerdings hat John Gruden da mit also eine solide Performance abgeliefert mit seinem Play-Calling, würde ich behaupten. Es sah sehr interessant aus, es sah witzig aus, was die Raiders gemacht haben. Und die Kansas City Chiefs waren das erste Mal, wirklich hat man ihnen Frustration angemerkt. Auch Mahomes war frustriert. Ich glaube, er ist danach direkt in die Kabine, hat keinen Handshake oder so noch zugelassen, sondern ist direkt in die Kabine. Also das sah interessant aus. Vor allem aufgrund mehrerer Dinge für die Kansas City Chiefs war in letzter Zeit auch das Running Game eine riesige Sache. Rookie Edwards-Helaire hat vermutlich, ich glaube, er ist der Rookie mit den meisten Rushing Yards bisher gewesen, mit 10 Carries und 40 Yards, also 4 Yards per Carry nur geaveraged, war das Rushing Game komplett rausgenommen, dieses Spiel. Und Mahomes hat zwar viel angebracht, trotzdem noch mit 340 Yards, allerdings hat das am Ende nicht gelangt, weil die Raiders einfach in diesem Shootout gewonnen haben. Und ist das Ganze eine Derek Carr, John Gruden Renaissance oder war das so ein Ausreißer nach oben, Stefan?
Also ich fand das Spiel von den Raiders extrem gut gecoacht. Also man kann vielleicht den Punkt anbringen, es ist eine Gruden-Renaissance, aber ob das jetzt wirklich bei Derek Carr auf langfristige Zeit wieder einen Trend nach oben gibt, da habe ich so meine Bedenken. Aber allgemein muss man sagen, war das Spiel extrem gut gecoacht, finde ich, von den Raiders her. Man hat wirklich viel Time of Possession genommen. Also man hatte 35 Minuten, die Chiefs nur ein bisschen unter 25 eben. Man hat, wie du schon gesagt hast, den Run extrem gut gestoppt. Also Edwards-Helaire 10 Attempts, 40 Yards gerusht. Man hat wirklich auch viel Druck gebracht gegen Mahomes. Das hat man auch gemerkt. Der war wirklich zu jeder Zeit auf der Suche, außerhalb von der Pocket noch irgendeinen Receiver zu finden, was er auch extrem gut macht und auch seine Bälle dann noch anbringen kann. Aber das war wirklich ein tolles Spiel von den Raiders. Derek Carr hat mich insofern überrascht, dass er wirklich dieses Mal die tiefen Pässe gesucht und auch gefunden hat. Also er hat sich getraut. Man hatte einen Nelson Aguilar 59-Yard-Touchdown-Pass von ihm. Man hatte einen 72-Yard-Pass auf Henry Rux. Also wirklich zwei lange Touchdowns. Und dann waren, glaube ich, wirklich die Chiefs einfach frustriert, weil sie zum einen natürlich so viele Punkte zugelassen haben, aber weil sie halt auch nach Ewigkeiten mal wieder verloren haben. Und ich glaube, dass es den Chiefs nicht schlecht tut oder vielleicht sogar gut tut, wenn sie mal wieder ein bisschen gegroundet werden und sich wieder vielleicht auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, gut Defense zu spielen. Und somit ist die Niederlage vielleicht gar nicht schlecht. blöd, dass es halt gegen einen Division-Rival ist, aber ich glaube, da können sowohl die Chiefs aus der Niederlage wie auch die Raiders aus dem Sieg viel Positives mitnehmen.
Ja, das hast du schön gesagt. Es ist oftmals so, dass wenn Teams in so einen Winning-Record kommen, in so einen Groove und dann gar nicht mehr wirklich verlieren, man hat es letztes Jahr bei den Ravens gesehen und auf einmal liegt man dann hinten, muss viel werfen und dann kommt die Frustration und dann kommen die Fehler. Ja, also die Chiefs jetzt 4-1, die Raiders sind 3-2. Damit haben wir tatsächlich doch nochmal eine interessante Division, was man vor der Saison jetzt nicht unbedingt vermutet hätte. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Tendenziell natürlich, die Chiefs sind der Favorit, aber vielleicht können die Raiders da ein bisschen matchen, was die Wins der Chiefs, und dann gucken wir mal, wo uns das am Ende hinführt. Wir führen uns jetzt erstmal gleich in die Pause. Wenn wir zurückkommen, geht es natürlich noch um das Sunday Night Game Seattle Seahawks gegen Minnesota Vikings. Und glaubt mir, bleibt dran, ihr wollt dranbleiben, weil das ist ein Spiel, was man sich nicht entgehen lassen möchte. Es gibt so viel zu sagen. Jetzt erstmal die Pause. Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast. Wir sind gleich wieder für euch da. Und wir sind wieder da. Interception, der Football Talk. Ihr hört uns hier auf mein Sportpodcast. Und es gibt noch ein Spiel, was wir noch nicht besprochen haben, es aber definitiv müssen, weil es war wohl vielleicht eins der spannendsten Spiele der Saison bisher. Seattle Seahawks gegen die Minnesota Vikings in Seattle bei Regen und Kälte. Und Regen und Kälte in Seattle haben schon manches Team in die Knie gezwungen. Nicht aber die Minnesota Vikings, die so aussahen, als ob sie in der ersten Hälfte das Rezept gefunden hätten, wie man die bis dahin 4-0 Seahawks schlagen kann. Sie haben 13 Punkte gescored und Seattle hat nicht einen vernünftigen Drive zustande gebracht und ist ohne Punkte in die Pause gegangen, was, ich glaube, seit 2013 noch nie passiert ist. Stefan, vielleicht kannst du da mal ein klein bisschen Licht drauf werfen. Was hat denn Mike Zimmer, der ein eher natürlich Defensive Head Coach ist, da alles richtig gemacht?
Also was wirklich überraschend war, ist allgemein die Tatsache, dass sie es geschafft haben, natürlich Seattle in der ersten Halbzeit scoreless zu halten. Und was noch viel faszinierender ist, dass Russell Wilson jeder seiner Pässe in der ersten Hälfte angebracht hat, ohne Punkte zu machen. Also da hat die Defense wirklich super funktioniert. Und ja, ich glaube, das liegt auch etwas daran, man kann einfach einen DK Metcalf und einen Russell Wilson auf längere Frist nicht verteidigen. Und das hat sich dann halt wirklich bemerkbar gemacht. Und so haben es die Vikings dann ja, wie Frederik schon gesagt hat, sehr, sehr knapp verloren, 26-27. Ich glaube, man kann ihnen allgemein wenig vorwerfen. Den Vikings, wo ich und Frederik und ich vorhin schon etwas diskutiert haben, war die Fourth Down, das sie ausgespielt haben, warum sie da nicht entweder ein anderes Play gecallt haben, und zwar beiden der Inside Zone Run, vor allem auch noch mit Madison, nicht mit Cook, etwas zu unkreativ. Oder warum man nicht auf das Field Goal gegangen wäre, weil die Seahawks natürlich den Touchdown und die Two-Point-Conversion gebraucht hätten. Und ja, das sind so die Fragezeichen, die ich mir stelle. Ich denke aber, dass Frederik wahrscheinlich noch etwas mehr sagen kann, warum es in der zweiten Halbzeit auf einmal besser geklappt hat bei den Seahawks mit Punktescoren und allgemein in der Offense.
Ich fange mal ganz kurz damit an, auch nochmal auf den Fourth Down von Minnesota einzugehen. Das möchtest du eigentlich nicht machen. Seattle ist so, also wenn ich ein Team wählen müsste, was mir einen 1-Yard-Run stoppt, um das Spiel zu gewinnen, dann würde ich Seattle nehmen. Sie haben es mal um mal wieder gezeigt, dass sie das schaffen. Sie haben es geschafft gegen Cam Newton auch. Also in diesen Goal-Line-Szenarios, oder in dem Fall war es eben ein First Down, hätte gereicht für Abknien bei den Vikings und dann wäre das Spiel durch. Aber mit so guten und erfahrenen Linebackern wie Bobby Wagner, KJ Wright, die können sowas, die readen sowas, die stoppen sowas. Und da sind wir auch schon eigentlich bei dem Mann des Spiels fast für mich. Natürlich, Wilson hat dann den Turbo noch zum Ende aufgedreht, aber KJ Wright hat wirklich ein Feuerwerk abgebrannt. Es waren nicht nur der Stopp, sondern auch eine One-Handed Interception, die sich sehen lassen konnte. Und wichtige Tackles. Er war einfach überall da, hat Pressure applied. Hat eben einen Fumble recovered. All das, also es war wunderschön anzusehen. Er ist ja jetzt wieder geswitcht in der Position. Und Seattle ist, muss man wissen, so ein sehr Momentum-based Team, was ich damit meine, wenn eine Riesenaktion passiert, wenn du Seattle einmal wieder ins Spiel kommen lässt, dann nehmen die Fahrt auf. Das heißt, was in der ersten Hälfte passiert ist, hat Minnesota genau richtig gemacht. Und dann passiert eben eine Interception, dann passiert eben großer Chris Carson Run für den Touchdown. Und auf einmal stehst du da und liegst wieder hinten. Dann hat Minnesota zum Ende nochmal gut gegengehalten. Alexander Mattison hat natürlich super den Spot gefüllt, den Dalvin Cook hinterlassen hat durch den Groin Injury. Aber es hat dann nicht ganz gereicht, eben auch wegen dieses Playcalls beim vierten Down. Und dann hat Seattle einfach 97 Yards das Feld runter, den Drive hat Russell Wilson vorangetrieben. Und da muss man vermerken, den Mr. Three-Cone-Drill DK Metcalf, von dem ich ein Riesenfan bin, der sich momentan, ich weiß nicht, ob er jetzt nach der fünften Woche, mal gucken, wenn die letzten Spiele durch sind, durch Corona morgen, ich glaube, er ist immer noch der Receiving Yards Leader momentan, er war es zumindest nach Woche 4, der hat beim 4. und 10 hat er ein riesiges Play, ich glaube für 37 Yards oder so gehabt und hat dann eigentlich den Touchdown gefangen, der das Spiel beenden sollte, denn der wurde ihm nicht ganz gegeben, weil man gesagt hat, er hatte nicht genug Possession über den Ball. Das fand ich ein bisschen fragwürdig, weil der Line Judge, der direkt daneben stand, hat es geruled als Touchdown, aber ein anderer Ref kam dann reingejoggt und hat gesagt, nein, nicht lang genug Possession. Dann hat er es aber im vierten Versuch geschafft, 4. und 10, Russell Wilson absolut Clutch, hat nochmal gezeigt, warum er momentan vermutlich der MVP ist. Ich sag nochmal kurz zur ersten Hälfte, da kann man Wilson gar nicht für blamen, weil Minnesota hat 2 Deep Safeties gespielt, sie haben das Feld super zugemacht, also die Receiver waren fast immer gecovert und die O-Line in der ersten Hälfte sah einfach aus, da hättest du irgendwelche Football-Fans hinstellen können für Seattle, die hätten vermutlich Wilson eine bessere Pass-Protection gegeben, also es war schrecklich. Aber in der zweiten Hälfte sah die Pass-Protection super aus, bessere Routen wurden gelaufen und dann hat Seattle diesen unglaublichen Drive mit gut einer Minute hingekriegt. Am Ende war dann noch die Frage, ob man die 5 Sekunden noch auf der Uhr lässt, weil Cousins Wurf eben ein Incompletion war und kein Fumble. Aber es wäre ein Play gewesen. Ich hätte Cousins auch noch gegönnt, der eine gute Nacht hatte. Aber dann wurde so entschieden, dann war das Spiel zu Ende und es war ein Nailbiter. Und als Seattle Seahawks-Fan habe ich mal wieder 2 Jahre meines Lebens daran verloren. Aber darauf muss man sich eben einlassen, wenn man Fan dieses Teams ist. Ja, Stefan, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte dazu zu sagen zum Spiel?
Ich hätte noch 2 Facts einfach, die ich einwerfen möchte zu beiden Quarterbacks jeweils für einen. Russell Wilson ist jetzt in One-Possession-Games 14-2 seit 2019. Also wirklich Klatsch-Klatsch-Quarterback. Also ich glaube, da könnt ihr Seahawks-Fans und allgemein die Seahawks-Organisation euch sehr glücklich schätzen, dass er nicht nur ein sehr, sehr guter Quarterback allgemein ist, sondern auch anscheinend wirklich in entscheidenden Situationen top performt. Und genau das Gegenteil macht eigentlich Kirk Cousins, der in Primetime Games mittlerweile 7 Spiele gewonnen hat und 16 Spiele verloren hat, was ihm den viertschlechtesten Rekord aller Quarterbacks seit 2000 gibt. Also ich bin ja wirklich schon seit Längern oder allgemein kein Fan von Cousins und ich glaube, er wird es einfach nie schaffen, wirklich eine Franchise führen zu können und auch einen Erfolg, um eine Franchise zu bauen können. Und ja, das wären meine abschließenden Worte gewesen.
Ja, und ich sehe es ganz genauso wie du. Ich will auch nur noch eine Sache hinzufügen an die Seahawks-Fans, die Travis Homer, den anderen Back neben Chris Carson momentan, immer wieder trashen. Klar, er hat nicht die Stats, um zu zeigen, dass er ein super Back ist, aber Travis Homer ist in Seattle wohl einer der besten Pass-Blocker, die sie haben. Er hat beim 4. und 10 auf Metcalf nicht der Touchdown, sondern das lange Play, ich glaube, es waren knapp 40 Yards, hat er einen wunderschönen Cut-Block angebracht, der dafür gesorgt hat, dass Wilson, also er hat praktisch den freien Blitzer erkannt und hat den super gecutblockt. Ohne das wäre das Play kaputt gewesen und Seattle hätte verloren. Also Travis Homer hat Klatschmomente, wenn es auch vielleicht jetzt nicht die Läufe sind. Wollte ich nur nochmal hinzugefügt haben, weil es gibt in der Seahawks-Community doch einige Leute, die sich fragen, was er hier macht. Und er macht einen guten Job und den Job, den er soll. Also von daher Seahawks mit einem Punkt weiter ungeschlagen, eins der wenigen Teams jetzt nur noch. Und wir gucken natürlich nächste Woche, wie es aussieht, auch mit der Situation wegen Corona, wegen den Spieleverschiebungen. Vielleicht schauen wir dann mal, was die Sache mit den Patriots, was da abgeht. Auf jeden Fall, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Stefan, ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Interception, der Football Talk auf meinen Sportpodcast. Tschüss!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.